Soundcheck-Tag Nummer 5. Meine heutige Gästin und ich haben etwas gemeinsam, nämlich wir haben beide ein Jubiläum. Mein Jubiläum liegt jetzt doch schon 2 Jahre zurück, mein 30-jähriges Soundcheck-Recording-Studio-Jubiläum. Und meine Gästin hat ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Sie hat ein neues Album veröffentlicht, das logischerweise 20 heisst. Und das freut mich riesig und es ist eine riesige Ehre für mich. Ist sie da und hat den Weg auf sich genommen von Luzern auf Bachenbülach. Heidi Happy, Priska Zempf, herzlich willkommen.
Danke.
Bitte.
Danke für die Einladung.
Mega, mega schön und ich fühle mich mega geehrt. Bist du da?
Merci gleichfalls.
Jetzt, wo so viel läuft jetzt gerade bei dir, dass du da, dir hast schnell können Zeit nehmen, da vorbeizuschauen.
Selbstverständlich. Danke fürs Interesse.
Priska, wie haben wir uns kennengelernt? Magst du dich noch erinnern?
Ich bin da hergekommen, weil ich Musik gemacht habe für einen Film von Michael Lewinsky. Und er ist ja ein guter Freund von dir und hat gesagt, definitiv, hey, ich will unbedingt mit dem Jeannot zusammen arbeiten. Er mischt alle die Sachen von meinen Filmen. Könntest du zu ihm gehen, um die Sachen zu mischen? Da bin ich da hergekommen und es ist hat mega gut gerade funktioniert.
Es war eine schöne Session gewesen.
Ja, mega.
Nichts passiert ist das gewesen. Das war eine wunderbare, ja, genau, Session und eine wunderschöne erste Begegnung gewesen.
Ja.
Dann habe ich auch noch 3 weitere Filmmusiken von dir vermischen.
Ja, genau. Eine war von Nikola Ilic, Rakiada. Mhm. Und was war noch? Horizontes.
Horizontes.
Das war auch mega schön. Ja. Über eine argentinische Balletttänzerin von der Eileen Hofer.
Mhm. Wunderbar.
Ja.
Und die da?
Ah, genau, die da, das war ein Riesending. Genau.
Ein Riesending und da hat sie auch Preise reingeschneit für, ja, für die,
ja,
Musik.
Genau, da habe ich sogar mal einen bekommen.
Ja, hoffentlich auch. Und das war ja grossartig bei der Preisverteilung, mhm, in Luzern. Bin ich auch dabei gewesen mit meiner Partnerin,
ja,
und dort haben wir einen grossartigen Abend dann an der Bar verbracht und haben zu 80er-Schinken getanzt bis in die frühen Morgenstunden.
Wie sollte sie, oder?
Wie sollte sie grossartig sein. Also wunderschön. Priska, 20 Jahre Heidi Happy. Das sind so viele Songs, so viele Konzerte, so viele Menschen, die du mit ihnen zusammen geschafft hast. Weißt du ungefähr, wie viele Songs du geschrieben hast in diesen 20 Jahren?
Hey, nein, ich weiss es nicht. Ich
das müssen ja Unmengen sein, oder?
Nein, es sind einfach nicht so viele. Also ja, es sind einfach... Ich habe noch... Die Frage ist, was zählt das Songs geschrieben? Mhm. Weil ich habe recht viel... Habe ich eben so Zusammenarbeiten gemacht oder so, wo ich einfach zum Beispiel Backing Vocals diesen Part gemacht habe oder irgendwo Instrument drauf gespielt oder so. Und Alben habe ich gar nicht so viel gemacht. Ich weiss eben nie, 7 oder so.
Mhm.
Und ich bin jemand, der nicht so viel... Es gibt ja so Leute, die machen ein Album und die schreiben jetzt irgendwie 100 Songs und 12 davon kommen dann aufs Album. Und ich mache für ein Album mit 12 Songs, schreibe ich 12 Songs.
Effektiv?
Ja, vielleicht 13. Aber es ist wirklich... Ich,
du bist ziemlich sicher unterwegs in dem Fall.
Ich arbeite einfach an diesen Songs, bis ich finde, sie sind gut. Mhm. Also ja, mhm, es ist, ich tue wirklich selten irgendwie eine Idee total verwerfen. Mhm. Ich tue immer wieder irgendwie von vorne anfangen, aber es ist der gleiche noch der gleiche Song.
Okay, okay.
Wie machst du das?
Mit Songs schreiben?
Ja. Bist du so einer, der mega ein Archiv hat von nicht verwendeten Songs?
Ja, also ich habe auch sehr viele Skizzen rumliegen. Gut, gell, ich produziere natürlich viel für Künstler, wo die Songs schon da sind und ich, ja, bastle dann an denen rum.
Ah ja.
Aber eigene Songs, würde ich mal sagen, hat es also mehr unbearbeitete oder nicht fertiggestellte auf der Harddisk als fertige.
Ah lustig, eben ja.
Das ist bei dir jetzt gerade anders.
Das ist anders, genau. Aber ich glaube, es gibt mehr von deinem Typ.
Ja, dem, definitiv, oder? Definitiv. Aber da hast du da ziemlich einen Fokus und dann schaffst du drauf los mit einer klaren Anzahl Songs und die werden dann
also es geht nicht um die Anzahl, genau. Aber es geht mehr um... Mir ist eigentlich immer am Anfang von einem Song, den ich schreibe, ist ein Problem, das ich verarbeiten will oder eine Geschichte.
Mhm,
und ich glaube, darum geht es auch noch, dass ich das wie... Ich will ja die Geschichte ablecken, also muss ich wieder dranbleiben, bis, mhm, es für mich stimmt.
Du arbeitest seit Jahren mit dem Efrem Lüchinger
ja.
zusammen. Das ist eine dicke Freundschaft zwischen euch.
Ja.
Musikalische. Wie haben ihr euch durch dick und dünn?
Nein, wir haben einfach auch... Also er ist der Mann von meiner Schwester. Mm. Und er ist eigentlich am Anfang in die Band gekommen, wahrscheinlich durch eine Empfehlung von ihr. Okay. Weil bei «Back Together» habe ich als Album in Amsterdam aufgenommen, weil ich dort eine Kunststück gemacht habe. Und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz gekommen und hatte eine CD auf in der Schür mit einer Band mit 11 Leuten. Da hatten wir Backing Vocals, wir hatten Streicher, Posaunen. Und dann war eben der Efrem dort und hat Akkordeon gespielt. Und meine Schwester war in den Backing Vocals und mein Bruder auch.
Und oh, Family?
Genau.
Family Affair. Genau.
Und dann ist irgendwann ist wie klar gewesen, hey, ich möchte auch noch irgendwie mit weniger können auf Tour gehen oder kann wie das müssen, weil für die Auslandtournee gibt's ja meistens hat man ein sehr kleines Budget und mit 11 Leuten wäre es schwierig geworden. Und zeitlang sind wir auch das vierte auf Auslandtournee und irgendwann habe ich aber wie gemerkt, hey, es ist immer noch zu viel, wir können es irgendwie nicht finanzieren.
Das vierte?
Ja. Also ja, es war einfach ein Hinterziehgeschäft.
Ja, ja.
Und dann haben wir angefangen mit Duo-Tourneen.
Okay.
Und das hatte ich ein paar mit dem Efrem, sind wir wirklich so durch Deutschland durch. Und er hat immer alles gemacht, er ist gefahren und hat, manchmal sind wir auch irgendwo angekommen und dann ist wie klar gewesen, okay, es hat heute niemand, der den Sound macht. Dann hat er müssen den Sound machen oder... Mit der Zeit ist plötzlich klar geworden, ah, es gibt auch Venues, die haben auch kein PA. Dann nehmen wir unseren Amp, den wir dabei haben, und dann alles über das.
Oh, Rock'n'Roll!
Ja, es ist wirklich zum Teil sind die Bedingungen sehr schlecht gewesen. Mhm. Aber ich habe das in Amsterdam ein bisschen gelernt, dass das manchmal auch gut ist. Also es spielen da wie andere Sachen eine Rolle. Ich bin zum Beispiel dort, bin ich häufig so in einem Café auftreten oder auch hören, wo sie so kurze Snippets hatten. Also Leute sind gekommen und haben irgendwie eine Viertelstunde lang ihre Songs präsentiert oder Gedichte. Also wirklich so auf verschiedenen Ebenen. Und alles, was sie hatten, war einfach ihr Amp. Wo du, einfach, du bist gekommen, hast schnell angeschlossen und dann hast du dein Zeug performt. Und dann geht es einfach viel mehr um den Inhalt von den Songs oder von dem, was du arbeitest und um die Arbeitung selber. Mhm. Als um Technik oder um einen perfekten Klang oder so. Es spielen andere Ebenen eine Rolle, die eigentlich mega wichtig sind.
Das war eine gute Erfahrung. Oder?
Ja, das ist super.
Zu spüren, dass man das so runterreduzieren kann.
Ja, genau. Ja, mir hat es auf jeden Fall gut getan. Und ja, ich finde es auch, zum Teil in der Schweiz ist es recht krass, wie das mit dem technischen Anspruch, also was da alles abgeht.
Betreffend?
Und, ich habe das Gefühl, es gibt viele Bands, die einfach einen mega hohen Anspruch haben an Technik, wenn sie irgendwo spielen. Mhm. Und dass das, wie das kann dann zum Teil wie ein Gig vermiesen, zum Beispiel, wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Obwohl eigentlich eben der Inhalt der Songs oder alles drum und dran ist eigentlich gerade so wichtig und verliert wie durch das.
Mhm. Hat das zugenommen?
Ich habe ein bisschen das Gefühl.
Mhm. Halt auch mit den Möglichkeiten, die man hat, dass
ja,
man
genau.
Clicktracks beziehungsweise der Kompi mitläuft mit
ja.
100'000 Chörli-Stimmen und Synthi-Sounds und genau. Weiss der Teufel was.
Ja.
Ich habe Bettina Schelke ja auch vor kurzem da gehabt und habe das auch erwähnen, dass wenn sie mit der Gitarre allein auftritt, dass das schon Magic ist.
Ja.
Dass, das, dass es dort ums Essentielle geht. Und das
ist eine ganz andere Geschichte, oder?
Absolut. Und dass dann auch ein Song, wo gut ist, extrem zur Geltung kommt.
Ja.
Ein Song kann, funktioniert dann, oder?
Ja, ja.
Das finde ich extrem spannend.
Ja.
Aber ich nehme an, du trittst trotzdem gerne mit einer kleinen Fuhr auf, wo ein bisschen etwas passiert.
Hey, es ist jetzt gerade mega schön. Also jetzt bei dem 20-Jährigen haben wir jetzt ein paar Shows mit Gästen. Und wir haben meistens etwa 4 Gäste gehabt. plus eine Band, also plus meine Band, wo ich sonst auch schon mit ihnen unterwegs war. Und es ist so schön, weil es für mich ist, sonst bin ich auch ein bisschen in eine Routine reingekommen, irgendwie, bei so diesen gängigen Bandkonzerten. Und jetzt habe ich wie gemerkt, mit diesen Gästen passiert einfach, passieren immer wieder Überraschungen auf der Bühne. Und das finde ich extrem schön, wenn so wie etwas kann entstehen kann. Und das ist, also eben für uns als Band oder für uns auf der Bühne ist das mega schön. Und es ist gleichzeitig für das Publikum ist es eben auch mega schön, weil sie wie gespürt haben, das ist etwas, was jetzt gerade in dem Moment entsteht. Und wären wir an diese Show gestern gekommen, wäre es etwas anderes gesehen, dann hätte man das jetzt verpasst. Oder cool. Es ist einfach so, ja, es ist jeder Moment ist speziell.
Könnte man sich daran gewöhnen?
Ja, du. Nein, es ist halt so schön. Ich habe gemerkt, dass ich in fast allen, die jetzt bei uns bei diesem Projekt dabei sind, habe ich wie etwas können, auslösen durch das. Oder wir haben etwas ausgelöst in dem Gemeinsamen. Es ist so ein ganz spezielles, schönes Grundgefühl. Also es ist für alle schön. So ein bleibendes Erlebnis. Wow. Ja, mega schön.
Wow. Dein Album 20 heisst das. Für die, die den Podcast schauen, ich will euch das wunderbare Album da schnell zeigen. Ein wunderbares Album mit 20 Songs drauf, mit Duett, wie du gesagt hast.
Ja, genau. Also es sind Collabs, genau. Zum Teil Duett, zum Teil habe ich auch nur gesungen und jemand hat das Instrumental gemacht. Und zum Teil habe ich den Song geschrieben und singe gar nicht. Ich glaube, nur bei einem.
Hast du dich nicht zurückgehalten? Ja. 20 Songs, ein Album 20 Künstler. Wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe mir so überlegt, ich habe nicht von Anfang an gewusst, dass ich Collabs machen wollte. Ich habe mir aber wie überlegt, hey, was war das, was mich am meisten beeinflusst hat in meiner Karriere oder was mir am meisten gegeben hat. Und das sind einerseits die Ausland-Tourneen. Aber dort war auch viel Negatives. Aber Sachen, die mich dann gleich einfach weitergebracht haben. Und dann hat es die vielen Collabs gegeben. Also ich hatte ja wirklich extrem viele Collabs in meiner Karriere. Eben noch irgendwo Backings gesungen oder irgendwo auf einem Track irgendwie die Lead Vocal oder so. Oder mit dem Stefan Eicher bin ich auf Tournee als Bandmitglied. Und da habe ich wie gemerkt, hey, diese Sachen haben mich extrem genährt. Prägt und genährt. Und da habe ich extrem Lust bekommen, das wieder ein bisschen aufzurollen. Auch die alten Freundschaften, die irgendwie so ein bisschen auf Eis gelegt waren, die wieder ein bisschen aufzufrischen.
Du hast das Poesiealbum vorgenommen von den letzten 20 Jahren.
Genau.
Und hast du mal geschaut, wer ist da alles gewesen?
Ja, das ist eigentlich ist es alles im Kopf gewesen. Also es sind alles Erinnerungen, wo ich wie gewusst habe, hey, das ist mega schön gewesen und das ist so eindrücklich gewesen. Und da habe ich ziemlich schnell habe ich wie gemerkt, oh, das werden viele Leute, die ich eigentlich gerne würde dabei haben. Und dann habe ich gedacht, komm, ich tue es auf 20 beschränken, weil irgendwann wird es wie zu viel. Und 20 macht noch Sinn, weil es 20 Jahre sind.
Macht extrem Sinn. Und dann hast du mal die Leute in deinem Köpfchen gehabt, wenn du gerne dabei hättest.
Genau.
Und dann hast du ja wie irgendwie müssen mal loslegen. Also hast du gewusst, ach, mit dieser Person möchte ich ein Duett machen und eine Ballade. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich hatte zuerst das Gefühl, ich wollte eine LP machen mit zwei Seiten. 10 Songs, so ein bisschen so Dance-Hits. Und ich habe wirklich so ein bisschen mit den Analog-Synths oder so, das habe ich so ein bisschen im Kopf gehabt, so modular. Irgendwie wirklich so total so ein Dance-Album. Und dann eine zweite Seite, ganz ruhige, persönliche, schöne Songs. Und eigentlich bin ich von dieser Idee ausgegangen und habe so ein bisschen auf beiden Seiten so ein bisschen Leute gesucht. Und plötzlich habe ich wie gemerkt, dass es braucht es gar nicht, die klare Trennung.
Die Schubladisierung.
Und es, Also es macht auch keinen Sinn, weil es ist eigentlich nur eine Einschränkung, wo ich habe mich ja während diesen 20 Jahren eigentlich nie eingeschränkt oder einschränken lassen. Und es hat jetzt wie schon angefunden, wenn ich jetzt das selber mehr aufzwingen irgendwie.
Hättest du eine Grenze gesetzt, auch ein bisschen,
ja,
oder?
Genau. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, hey, ohne das macht es eigentlich viel mehr Spass und da können wir wirklich so ein bisschen freien Lauf lassen und auch schauen, was im Moment entsteht. Und ja, ist wie klar geworden, hey, es gibt Mischungen und es ist aber mega schön, wenn alles Platz hat. Also eben, wenn die Elektronik-Songs Platz haben, aber auch ganz ruhige Nummern.
Mhm. Wie lange ist der Prozess gegangen, von der Idee, ich mache so etwas, bis zur Veröffentlichung?
Vielleicht 1,5 Jahre.
Mhm. Braucht schon ein bisschen Zeit, ja.
Ja. Ja, also für mich ist noch ein Knackpunkt ist noch das Finanzielle gewesen. Mhm. Weil ich irgendwann wie gemerkt habe, also ich würde gerne die Leute zahlen. Und es kostet einfach auch, also die ganzen Aufnahmen zu machen, das Mischen, nachher das ganze Artwork machen und das Presswerk war wie noch mal ein grosser Posten gewesen. Und dann die ganze Promo. Es ist einfach, es sind ganz viele Teile, die wir nicht fehlen dürfen. Es ist scheitert. Und dann habe ich habe auch noch angefangen, Gesuch schreiben und so. Und das ist eine mühsame Arbeit. Es ist ja immer mühsam.
Ja.
Und also das Gute ist gewesen, dass ich wie gewusst habe, ich habe ein mega schönes Projekt, wo auch unterstützungswürdig ist. Und es hat zum Teil geklappt. Zum Glück habe ich ziemlich klein eine Zusage bekommen vom Kanton Luzern für selektive Förderung. Und das war gerade 20'000 Franken. Gewesen. Dann habe ich gewusst, hey, super.
Gut,
also, ich kann einfach anfangen.
Super.
Und dann hat es ein paar Absagen gegeben. Also nachher habe ich sehr viel eigentlich nicht mehr, wo ich das Gefühl hatte, dass die müssen eigentlich fast zusagen, hat es Absagen gegeben. Und dann habe ich aber mit den einzelnen Leuten geredet und es sind fast alle, sind einfach gerne dabei gewesen. Völlig egal, ob es jetzt klappt mit den Finanzen oder nicht.
Eine Herzensgeschichte.
Mega schön, ja.
Mega, ja.
Und das ist jetzt wie bis zum Schluss so geblieben. Es ist einfach, also ich habe nicht alle können zahlen und zum Teil haben wir wie abgemacht, wir machen einfach, ich mache mal das Gleiche für sie. So Gutscheine verteilt.
Ist ein guter Deal.
Ja,
ist ein guter,
genau,
Deal.
Freue ich mich ja auch.
Ja, sehr cool, sehr cool. Also sehr empfehlenswert, ein wunderschönes Album. Ich habe es auch durchgehört an einem Sonntagabend mit einem Gläschen Wein und berührend, groovig, einfach so, wie man dich halt kennt.
Ach, merci vielmals.
Du bist Primarlehrerin gewesen, gell?
Am ja, Anfang. Ja, wäre ich eigentlich, genau.
Wärst du eigentlich.
Mhm.
Hast du zum Glück den Weg zur Musik gefunden?
Ja.
Wann war für dich klar gewesen, dass du auf die Bühne willst und Songs schreiben und Leute möchtest beglücken mit deiner Musik?
Also ich habe eigentlich immer schon Musik gemacht. Ich bin schon als kleines Kind. Meine Mutter ist Sopranistin. Und mein Vater hat auch in Chör gesungen oder singt immer noch. Und ich habe 3 ältere Geschwister, die alle Instrumente gespielt haben. Und bei uns ist überall im Haus ein Instrument gehabt. Und meine Mami hat zum Beispiel hat sie mit mir auf der Schoss haben wir zusammen Kinderlieder gesungen aus so einem Kinderliederbuch. Ich habe die Erinnerung, dafür habe ich nicht so Märli vorlesen oder so, die Erinnerung habe ich nicht. Also ich glaube, wir haben Wände zusammen gesungen. Und sie hat dann auch den Kinderchor und den Jugendchor geleitet, die Stammerselle, wo ich aufgewachsen bin. Und dann bin ich dort schon, habe ich mitgehen und dann auch hat sie das Musikschullager geleitet und dann konnte ich dort auch schon eigentlich früher mit als andere. Und habe dort schon ja, wie halt das gespielt, was es noch gebraucht hat oder so. Oder was es nicht gebraucht hätte. Auf jeden Fall, ich habe viel Freude gehabt.
Dort hast du so ein bisschen geschnuppert an dem Ganzen.
Genau, also ich mag mich erinnern, dass ich am Anfang wirklich so Tambourin und Flöten, also so ganz klein, so im Kindergartenalter irgendwie.
Die Flöte.
Genau, und nachher habe ich auch Cello spielen in der 3. Primar. Und dann hat wie das angefangen und dann später Orchester und so. Und mit 16 habe ich irgendwo einen Aushang gesehen, Funkband sucht Sängerin. Und dann ist für mich eine neue Welt aufgegangen. Und dann konnte ich dort wirklich in die Funkband gehen und habe dort zuerst einfach meine Gesangsparts gemacht. Und dann habe ich noch ein Saxophon gekauft und habe dort noch so Bläsersätze geschrieben und so. Und dann immer mehr auch ein bisschen eigene Songs, aber noch nicht so richtig. Und dann hat es irgendwann ein weiteres Projekt gegeben, wo ich dann angefangen habe, die eigenen Songs zu schreiben.
Das hast du dann relativ bald einmal gemerkt, ist cool mit der Band,
ja,
so ein Teil davon zu sein, aber eigentlich würde ich gerne mal so ein bisschen meine eigenen Sachen.
Genau, also ich habe immer Spass gehabt, eigene Sachen zu machen. Es ist mir gerade Sinn gekommen, ich habe schon als, so in der Primarschule haben wir ein Keyboard gehabt, wo man aufnehmen konnte. Und dann habe ich auf dem Keyboard etwas aufgenommen und dazu irgendwie noch Saxophon gespielt oder gesungen. Und dann hatte ich so Freude, gehabt, so wie die ganze Band auf einmal zu spielen.
Und die Regisseurin sie quasi.
Ja, genau. Ja. Und dann hat es so einen kleinen, für mich einen kleinen Tiefpunkt gegeben in meiner Karriere, wo ich Songs geschrieben habe. Und dann bin ich zu einem Produzenten gegangen, der dann die produziert hat. Und ich habe dort wie gemerkt, hey, eigentlich hätte ich die Songs sind mir viel näher gesehen, als ich sie so roh in der rohen Variante, als wie sie nachher produziert worden sind. Und wir hatten wie eine CD-Taufe mit dem Projekt. Und ich habe gemerkt auf der Bühne, hey, ich schäme mich für was mir hier darbietet.
Das ist nicht deins,
ja,
quasi.
Genau. Ich habe irgendwie, sie haben mich da auch überredet, zum Beispiel zum Rappen. Oder?
Yo, Heidi, what's up, Heidi?
Das habe ich zum Glück gar nicht gekannt, die Art. Nein, es war wirklich traurig. Und dann ich aber dank dem habe ich wie gemerkt, hey, das will ich nie mehr erleben, dass ich irgendwie als Frontfrau davor stehe und nicht kann hinter dem stehen, was wir da gerade machen und eigentlich ab der Bühne kommen und am liebsten will verschwinden. Und dann habe ich dort darauf runter, habe ich wie angefangen, meine Songs zu schreiben und dann aber genau aussuchen, mit wem dass ich die machen möchte. Und dann noch ein bisschen später habe ich es wegen dem auch wie gewogt, alleine mal. Also ja, dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und mal probiert, irgendwie selber Songs zu machen und aufzuführen.
Das war Überzeugung, aber vermutlich ja auch eine Überwindung, allein auf eine Bühne zu gehen. Du hast nicht den Background hinten dran, oder beziehungsweise du bist ein Teil davon, sondern
ja,
dann geht es um dich. Und
hey, es ist noch ist spannend.
Nackt,
ja. Ich hatte dort in dieser Phase hatte ich mega viele Leute gehabt, die mich wie unterstützt oder gepusht haben, die wie gefunden haben, oh ja, das musst du unbedingt machen. Und das wirklich nicht hinterfragt oder wie so gefunden, ja. Ja.
Klar.
Ja, genau, ja. Und das hat mir extrem geholfen. Und es war ja lustig, an meinem ersten Auftritt hatte ich wirklich nur die Gitarre gehabt und eine Loopstation. Und die Gitarre habe ich ein halbes Jahr vor dem Auftritt gekauft und auch etwa so lange Zeit gehabt zum Üben. Also ich habe vorher habe ich auch schon auf einer Gitarre gespielt, aber wirklich so am Lagerfeuer, irgendwie im Blauringlager, wenn es eine Gitarre rum hatte. Aber ich hatte nicht selber eine. Und dann habe ich immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe auf der Gitarre, habe ich wieder müssen von vorne anfangen, weil ich das noch nicht genug gut können, um irgendwie in der Mitte vom Stück einsteigen. Und die Leute haben das so lustig gefunden und haben das Gefühl, es seien Comedy-Nummern. Also ich mache das extra und es ist ein mega lustiger Witz. Vor allem, weil ich ihn immer wieder brauche.
Also du meinst, wenn es sich ein bisschen anders entwickelt hat, würde man dich vielleicht heute auf der Comedy-Bühne sehen?
Also sie haben schon das Musikalische auch vorgenommen. Ja. Also Comedy/ Singer-Songwriter. Aber das ist, und so hat, also es ist so wirklich so der Karrierestart ist so auf eine Art gewesen, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, hey, ich kann einfach mich selber sein und die Leute irgendwie umarmen zu irgendwie. Also es ist so schön empfangen worden und total unkritisch. Und ich bin dort auch, ich bin in dieser Phase bin ich recht selbstsicher gewesen oder habe einfach Freude am Leben und irgendwie.
Wie alt bist du dort gewesen?
24.
Ja.
Ja. Oder, ja, genau. Und einfach die Leute zu unterhalten irgendwie. Und dann ist es von dem, also der erste Auftritt ist nur 20 Minuten gegangen. Und dann habe ich dort schon irgendwie 2 oder 3 Anfragen gehabt, an dem ersten Gig für weitere Gigs. Und dann ist es darum, also ich kann noch schnell die Geschichte erzählen, wie der Name entstanden ist. Das war nämlich für den ersten Gig gewesen, wo Grafikerkollegen gsi sind von mir, wo händ will es Fest machen und die haben mich angefragt zum Spielen. Und weil es Grafiker gsi sind, händ sie will Flyer ha und dann ich müsse dort drauf stehen natürlich und habe ihren Namen gebraucht und haben wir so zusammen irgendwie diskutiert und sie haben mich beraten, was gut würd aussehen auf dem Flyer. Also es ist eigentlich mehr ums Optische gegangen. Und wir sind alle davon ausgegangen, dass es einfach für den einen Gig ist.
Und nachher,
genau, dass ich mir dann nachher einen anderen Namen überlege, falls ich wieder mal einen Auftritt hätte.
Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Heidi Happy wäre ja noch cool.
Genau, also wir sind irgendwann bei Heidi gewesen und dann habe ich gefunden, Heidi Happy würde noch passen, weil ich so gerne Happy habe.
Grossartig.
Und haben sie aber eben gefunden, nein, Happy sieht besser aus. Mm-hmm. Wir nehmen Happy und ist auch noch international. Und das war noch lustig, weil ich auch nachher wirklich in der Schweiz war total das Publikum gespalten über den Namen. Also wirklich so die Hälfte hat nicht einen Horror gefunden, wirklich richtig, hat zum Teil richtig Leute aufgeregt irgendwie.
Wie man es assoziiert mit Heidi, mit dem
einfach so,
unter Denkmalschutz quasi, oder wie?
Das und Happy, ein englisches Wort nach Heidi irgendwie so, das ist ja mega grusig.
Okay.
Und man sagt es dann so, man spricht es dann so also Schweizerdeutsch aus. Und die andere Hälfte hat ihn genial gefunden. Es war wirklich lustig. Es hat niemand so gefunden, ja.
Das sind die Meinungen der Leute. Wie ist es dir genau gegangen?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Genau, mir ist es eigentlich ähnlich gegangen. Aber ich habe es ziemlich lang als Witz eigentlich, habe ich den Namen getragen. Mhm. Und es ist erst später gekommen, es hat so einen Wechsel gegeben. Also ein erstes Erlebnis war, als ich mit Yellow auf Tournee war, ist der Manager von Yellow ist zu mir gekommen. Und ich habe mich als Priska vorgestellt und er ist aus allen Wolken gefallen und hat mich zusammengeschissen, was mir eigentlich einfalle. Ich zerstöre die ganze Magie irgendwie, das soll ich ja nie mehr machen. Ich sage Heidi und fertig.
Oh.
Und das habe ich dort habe ich das ein bisschen belächelt, habe ich so gefunden, ja, kannst du auch überreagieren irgendwie. Und weil ich mich wirklich als Priska gefühlt habe. Mhm. Und dann bin ich ein paar Jahre später mit dem Stefan Eicher auf Tournee. Und er hat mich als Heidi vorgestellt und ich bin von dort an in der ganzen Band und überall auf Tournee bin ich die Heidi gewesen. Und habe plötzlich gemerkt, hey, es ist so angenehm. Ich muss nicht mehr die ganze Geschichte erzählen, warum dass ich jetzt Heidi heisse und vorher noch Priska oder umgekehrt. Und habe mich wie auch wohlgefühlt als Heidi und habe mich auch mit dem können identifizieren. Und vorher hat es immer wie die 2 Personen gegeben. Und mittlerweile habe ich einfach die 2 Namen. Ich bin genau die gleiche Person, ob man mir jetzt Heidi sagt oder Priska. Es braucht es gar nicht, dass ich das so abstrahiere mit diesen 2 Namen.
Magst du dich noch an mein Pseudonym erinnern? Wo du bei mir im Studio warst, haben wir es mal von Schlagerproduktionen, wo man sich unter Umständen ein bisschen schämen könnte, wenn man als Komponist dann mit dem richtigen Namen da steht.
Stimmt. Was ist das gewesen? Oder das darfst du jetzt eben nicht sagen?
Doch, natürlich.
Mittlerweile stehst du drüber. Was ist
der Hans J.
Und hast du es wirklich gebraucht?
Ich habe es einmal gebraucht. Bis jetzt.
Ah, schau jetzt. Aber einmal dann muss ich nachhören. Und ist es so ein richtiger Schlager?
Es ist Schlager.
Also ein grusiger Schlager oder ein schöner miteinander. Schlager?
Ich finde es einen wunderbaren Schlager.
Also ernsthaft?
Nein, es ist, mittlerweile muss ich sagen, würde ich jetzt auch meinen eigenen Namen anschreiben. Aber das ist so dort so eine Phase gewesen, wo ich dachte, hey, ja nein, weisst, wenn jetzt die Punkband wieder mal ins Studio kommt und hast du Schlager gemacht und so.
Ja, ja.
Hey, wenn es tolle Musik ist, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich finde, wenn Musik jemanden berührt,
ja,
dann ist es völlig okay.
Auf jeden Fall.
Ob das jetzt Schlager ist oder was auch immer, volkstümliche Musik. Ich bin mit meiner Mami mal an einem Schlagerfestival im Hallenstadion gewesen.
Ja.
Und da ist also, weißt du, Andi Borg, Roland Kaiser, Hetzterbetz, die grosse Garde von der Schlagerszene. Ja. Und ich habe meine Mami, glaube ich, noch nie so glücklich gesehen. Und ich meine, hey, das ist für mich im ersten Moment Hardcore gewesen. Das ist vom 4 Uhr am Nachmittag Hallenstadion bis Abend um 11 Uhr ein Schlagernummer nach der anderen. Ich habe gedacht, heute werde ich zum Alkoholiker.
Ja.
Aber nein, ich habe es genossen, zu sehen, wie die Menschen glücklich sind.
Ja.
Und das Schubladisieren. Natürlich ist es nicht Musik, die ich die heilose und zelebriere.
Mhm.
Aber ich tue da jetzt nicht mehr so irgendwie rebellisch und finde, es geht gar nicht und so irgendwie. Ich muss einen anderen Namen haben. Nein, es muss mich berühren. Und dann ist es okay. Und die Nummern, die berührt mich auf eine gewisse Art, die ich dir geschrieben habe. Wenn wir gerade beim Komponieren sind, wie unterscheidet sich so der Prozess, wenn du anhockst und eigene Songs schreibst, wo klar ein Song sein soll, oder ein Film da steht, wo du musst, musikalisch untermalen
musst? Bei den eigenen Songs ist es eigentlich gar nicht immer von mir aus. Also ist es wirklich eine Geschichte, die ich erzählen möchte oder die mich fest berührt. Es kann so mal sein, dass irgendwie jemand mir eine Geschichte erzählt und ich nachher mich in die Person versetze und daraus ein Lied mache. Aber es ist eigentlich meistens ist es meine eigene Geschichte. Mhm. Und beim Film, das finde ich eben sehr dankbar daran, muss ich wie nicht von mir eine Idee rausknurzen, sondern es wird mir wie eine Geschichte erzählt. Und ich kann probieren, die musikalisch unterstützen, irgendwie oder vorzuholen. Also es ist ja meistens dann auch irgendwie im Gespräch mit der Regie oder mit der Produktion, tun wir wie diskutieren darüber, hey, welche Emotionen sind wichtig bei dem Teil von der Geschichte, wo ich die Musik mache. Oder manchmal gibt es irgendwie eine Auflösung, die wirklich muss über die Musik passieren. Also das finde ich mega schön. Es ist wie eine Zusammenarbeit, mit den Filmschaffenden.
Dann hast du Bilder, die du siehst und lässt dich auch von diesen Bildern inspirieren?
Von den Bildern und von den ProtagonistInnen. Mhm. Also es gibt auch noch Film.
Viel Film gibt es, definitiv. Zweifelsohne.
Es gibt auch noch viel, dass ich mich wie in eine ProtagonistIn irgendwie reinversetze und aus der Perspektive von denen einen Song schreibe. Das finde ich eigentlich fast das Dankbarste. Oder das fällt mir mega ring, weil es irgendwie... Aber es wird ja wie die ganze Geschichte, wo dort abgeht, wird eigentlich im Film erzählt. Und ich darf nachher irgendwie noch die eigene Geschichte noch dazu dichten.
Ergänzen.
Ja.
Wenn du also einen Job bekommst, das ist ja dann eine Auftragsarbeit.
Da habe ich sehr grosse Freude.
Da hast du sehr grosse Freude, also das ist gerade ein Aufruf. Wie ist das? Also ich habe ja auch schon viel Musik komponieren. Und dann bin ich etwas am Machen gewesen, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich glaube, du weißt schon fast, das matcht jetzt.
Ja.
Aber wunderbar.
Ja.
Und dann haben sie die Regisseure oder die Drehbuchautoren, dann meistens so Sounds-alike-Sachen, die sie untermalen schon mal. Und dann wird ein Tag abgeändert und könntest nicht. Und weißt, ich stelle mir das so und so vor.
Ja.
Dann jetzt in meinem Fall, oder in dem Beispiel, das ich jetzt gerade erzähle, ist mir das ein bisschen geschnitten worden.
Ja.
Wenn man dich bucht für eine Filmmusik, erwartet man da den Heidi Happy Sound?
Ja. Ich habe dort auch so ein bisschen eine eigene Filmmusiksprache entwickelt. Also ich habe auch viele Filme so mit serbischem Einfluss gemacht. Durch die Filme von meiner Freundin Corinna Schwinggruber, die mit einem Serb verheiratet ist, Nikola Ilic. Und die machen zusammen Filme und noch einzeln. Genau.
Sachen, die ich
vermischen
durfte.
Genau. Wo die da auch, oder Rakiada, genau, wo du gemischt hast, auch dabei sind. Und es könnte jetzt auch sein, dass jemand so etwas gehört hat und das hat nicht so viel mit Heidi Happy zu tun. Aber zum Beispiel bei «Nichts passiert» von Michal Lewinsky habe ich das Gefühl, hört man Heidi Happy klar raus. Bei Horizontes auch. Also ja, es ist... Und ich bin für alles offen. Also... Ja, ich glaube, es gibt wie beide Varianten. Man kann entweder so ein bisschen das Heidi Happy Zeug wollen oder sonst etwas. Mhm. Auch dort lasse ich mich nicht einschränken.
Mhm. Also tust dich da auch nicht schwer? Also, es ist,
nein.
Ich habe es halt so ein bisschen als Enttäuschung empfunden, weil ich das Gefühl hatte, das matcht jetzt wirklich.
Ja, ich hatte das jetzt auch gerade am Ohr. Mhm. Aber ich habe es, also, und ich bin jetzt noch im Prozess, ich bin gerade an einer Filmmusik und weiss noch nicht, wie es rauskommt, aber ich habe das Gefühl, es ist mir zum Beispiel bei Wilder habe ich können ein paar Songs beisteuern.
Sehr cool.
Und der eine war Aufbau auf eine Idee von Adrian Frutiger. Und dort habe ich auch mal etwas gemacht, wo ich gefunden habe, hey, das ist es. Mhm. Und dann hat auch der Dramaturg und die Regie gefunden, hey, könntest du nicht dort nochmal drüber irgendwie, sollte dort noch ein Wechsel reinkommen oder so. Und ich zuerst gedacht, oh Mann, jetzt muss ich wieder alles überarbeiten. Und sie hat eigentlich so cool getönt. Und es war aber nachher 10-mal besser gewesen. Es ist wirklich, ihr Input war mega wichtig gewesen. Und es ist wirklich viel spannender gewesen. Und ich habe wirklich schnell aus der Komfortzone raus müssen, dass etwas Grösseres entstehen konnte. Und das habe ich schon, also da versuche ich auch offen zu sein, dass wirklich, wenn die Inputs kommen, dass ich probiere, positiv daran zu gehen. Und ich weiss ja, die wollen ja mich nur weiterbringen, weil sie haben auch eine Vision. Und sie wollen ja nicht einen schlechten Film machen.
Geht das besser wie früher?
Ja. Also ich glaube, es lustigerweise durch das, dass ich auch weiss, dass ich es kann. Also weiss, es ist irgendwie ein gewisses Vertrauen, dass das, was ich mache, ist gut. Durch das kann ich auch besser wie von das loslassen und noch etwas anderes versuchen. Es ist ein bisschen komisch, glaube ich. Es klingt wie ein Widerspruch, aber...
Nein, es ist ein Erfahrungswert, wo das erlaubt jetzt quasi.
Ja. Und ich bin früher, also jetzt auch zum Beispiel bei meinen ersten Alben, habe ich alles ganz genau, ich habe so Vorproduktionen gemacht, mit allen Stimmen ganz genau aufnotiert und habe wirklich zum Beispiel bei den Posaunen wirklich ein Blatt abgegeben, spiele genau das, die Töne. Und für alle Instrumente habe ich wirklich alle Töne ganz genau abgegeben und habe es genau so wollen haben. Und es hat mich irritiert, wenn dann irgendwie etwas ein bisschen anders war. Und mittlerweile ist mir viel wichtiger, dass alle ein bisschen etwas dazu beitragen können. Also ich gebe immer noch eine Idee ab. Oder und manchmal ist es auch irgendwie eine gewisse Stelle, die ich genau so haben möchte. Und ich habe aber wie gemerkt, dass es mega wichtig ist, dass Bandmitglieder ihr eigenes auch reingeben können. Also eben, dass dann auch wieder etwas viel Interessanteres und viel Menschlicheres entsteht, als wenn es einfach so geregelt ist.
Das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, die du jetzt eigentlich gerade beantwortet hast, wie du damit umgehst, wenn du eine Songidee hast und mit Leuten zusammen schaffst und die bringen ihre Inputs, wie festgefahren du bist. Aber da hast du jetzt das ja
das hat sich ein bisschen verändert. Bin ich auch ein bisschen freier geworden. Mhm. Und jetzt auch bei diesen 20 Collabs zum Beispiel habe ich auch nicht immer alles cool gefunden. Aber es ist zum Teil jetzt gleich wie getroffen, weil ich auch finde, es müssen auch wie alle ihren Platz haben. Und es wäre mega schade, jemanden wie jetzt irgendwie abzudämpfen, nur dass es irgendwie in meinem Sinn ist. Ich finde, das habe ich eben irgendwie, glaub, geschafft, dass man all die Seelen von diesen 20 Leuten, die spürt man irgendwie. Und das
es kann
es
auch grösser werden, du
das. Genau, das macht es so schön irgendwie.
Was fällt dir einfacher? Songs schreiben oder Filmmusik?
Filmmusik. Weil, ich glaube, es ist wie so, der Vergleich ist wie, fährst lieber mit einem weißen Blatt an oder mit einem Blatt, wo ganz viele Ideen schon draufstehen und kannst auswählen oder kannst auch noch etwas selber dazu tun. Und für mich ist die Filmmusik, da sind schon ganz viele Ideen stehen dort und ich muss sie eigentlich nur noch richtig kombinieren. Und das finde ich einfacher. Aber ich brauche es eigene Songs zu schreiben, brauche ich auch irgendwie als Ausgleich.
Mhm. Wenn du am Komponieren bist, bist du jemand, der lang sucht oder aus dem Bauch heraus entscheidet?
Es gibt für mich wie zwei Sachen. Also das eine sind wie so die analogen Sachen. Also wenn ich irgendwie Gitarre spiele oder Vibraphon oder Klavier oder singe, das kommt eigentlich immer so aus dem Bauch raus und sehr spontan. Und dann gibt es wie die elektronischen Sachen, wo ich sehr viel Zeit vergeude, mit irgendwie Sounds suchen und finden.
Rumfiltern.
Ja. Mhm. Und dort ist zum Beispiel bei den elektronischen Sachen, sind die Melodien und so, wären eigentlich schon ziemlich gleich mal, wären die wie klar. Aber dann ist wirklich so an diesen Sounds rumbasteln. Dort tun wir noch ein bisschen schwer damit. Aber es ist auch, ich habe das sehr häufig, habe ich den Videoteil auch ein bisschen abgegeben. Also ich glaube, darum habe ich einfach noch weniger Übung dort drin.
Also das gibt es ja noch oft, weißt, dass man findet, ja, es ist jetzt nicht perfekt, aber es macht etwas mit mir.
Ja.
Wo siehst du dich eher? So ein bisschen auf dieser Perfektionisten-Seite, wo es bis ins kleinste Detail stimmt? Oder bist du auch der Bauchmensch? Jetzt mal abgesehen, weißt, vom technischen Aspekte.
In welcher Phase, von welcher Phase reden wir?
Interpretation, wenn jemand etwas spielt.
Ja, also haben wir jetzt bei diesem Album auch, haben wir recht viele Sachen drauf, wo wir das Gefühl hatten, hey, das hat es jetzt einfach dort in dem Moment gegeben, das müssen wir unbedingt drauf lassen. Das finde ich eigentlich schön.
Ein schönes Beispiel ist doch, ich weiß nicht, ob du die Aufnahme kennst, vom Prince, Sometimes It Snows in April. Kennst du die Aufnahme, die Studioaufnahme?
Was ist dort schon wieder?
Also du hörst, ich nehme an, das ist irgend so eine 2-3 am Morgen Studio-Session. Ja. Also das ist meine romantische Vorstellung von der Aufnahme.
Ist so.
Und du hörst aber jeden Schlipfer da auf Seitengeräuschen. Du hörst den Barhocker, wo er drauf hockt.
Ja.
Du bist in dem Song inne.
Ja,
und
das finde ich mega etwas Schönes.
Dann gibt es die Produzenten, die dann gehen büzeln und finden, ja nein. Also irgendwie.
Nein, das finde ich eigentlich immer schade. Ich habe schon so von Country-Bands zum Beispiel, die ich live gesehen habe, irgendwie, wo mega warm und lebig gsi sind, nachher Aufnahmen gehört, wo alles eben so rausgebützelt war, wo ich einfach finde, das ganze Leben ist weg, die ganze Seele ist weg. Also finde ich eigentlich immer schade, wenn es zu fest gebützelt ist, ja.
Produzieren, im Studio hocken, die High Songs komponieren und Bühne. Mhm. Was machst du lieber?
Ich habe jetzt jahrelang immer gesagt, lieber daheim oder Studio. Also ja, ich wirklich so bei der Bühne kommt eigentlich, kommen ein paar Sachen dazu, die ich anstrengend finde. Einerseits, dass irgendwie das Optische plötzlich eine Rolle spielt. Und dass man in dem Moment, wo man auf die Bühne kommt, muss irgendwie die Laune stimmen. Und je nachdem kann es auch anstrengend sein, wenn man muss das Publikum mitreissen muss. Also es ist einfach energetisch ist einfach ein riesiger Aufwand, wo ich finde, das ist daheim oder im Studio, kann ich das alles eigentlich in die Musik geben, die ganze Energie, die für mich einfacher ist, wenn alles eben, wenn das ganze Optische wegfällt. Wenn wirklich die Musik voll im Zentrum ist, finde ich eigentlich schöner.
Mhm.
Und jetzt ist aber mit dem 20-Jährigen, habe ich das erste Mal wieder gefunden, hey, so macht es mega Spass, live zu gehen. Weil es eben einfach, es ist wirklich jede Show ein Erlebnis. Und auch vorher und nachher, also mit den Leuten, mit denen guten Leuten zusammenzuziehen, das ist wirklich mega schön.
Da bist du ja jetzt nicht auf Tournee, wo du gerade irgendwie einen Nightliner oder wie auch immer hast.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch mit dem Alter und umso länger man das eigentlich macht, so eine romantische Vorstellung von Rock'n'Roll, die man irgendwann dann nicht mehr so braucht, oder?
Genau, und es ist natürlich etwas anderes, ob ich jetzt mit Heidi Happy auf irgendeiner Tournee bin oder mit dem Stefan Eicher. Mit Stefan war es etwas mega Angenehmes, wo ich auch eben die Musik voll im Zentrum war. Weil es halt einfach auch ganz viele Leute hat, die das möglich machen, die eben alles vorbereiten. ich komme dort auf die Bühne und steht alles schon am richtigen Örtli und wird nachher wieder abgeräumt und dann kannst du dich einfach voll auf die Musik konzentrieren.
Ein gemachtes Bett,
ja,
quasi.
Mm. Also, ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation, als eben, wenn wir irgendwie durch Deutschland durchhötterlet und froh sind, wenn überhaupt Leute kommen zu hören. Oder wenn es eben ein PA hat.
Ja, grässlich. Du bist schon so lange jetzt in dieser Musikszene. Hat sich das stark verändert?
Die ganze Szene?
Mhm.
Nein, nicht mega stark. Also ich weiss viel besser, was ich will und was ich nicht will. Und kann das auch, glaube ich, schon recht gute Worte fassen und dann irgendwie kommunizieren. Und das macht, glaube ich, recht einen grossen Unterschied. Und ich meine, es sind einfache Sachen, zum Teil auch wie zu wissen, hey, ich höre, zum Beispiel in einem Kleintheater ist mir mega wohl und es ist der perfekte Ort, die Leute sitzen und zum Beispiel eine Schür ist jetzt mit dem Programm eher schwieriger, weil du verlierst das Publikum irgendwie in dem grossen Raum oder einfach so, sind es so Sachen wie das. Genau, das ist mega wichtig, wo spielst du deine Musik? Und ja, welches Publikum sprichst du an?
Mhm.
Und das habe ich am Anfang nicht einmal überlegt, oder? Einfach die Frage, gibt es überhaupt Konzerte?
Mit Veröffentlichungen, weißt du, jetzt mit dem ganzen Streaming, wo ja alle Künstler...
Das ist ja noch...
Ja!
Ja, das... Das finde ich mega schwierig, immer noch. Oder? Mhm. Ja, da würde ich wahrscheinlich nie richtig reinwachsen. Ich habe jetzt aber auf dieser Tour zum ersten Mal habe ich so ein bisschen Leute angefragt, um zu filmen oder fotografieren und ein bisschen Porträts zu machen, weil ich auch gefunden habe, hey, es ist so eine besondere Sache. Ich fände es mega schade, wenn das einfach nicht dokumentiert würde.
Mhm.
Und das ist jetzt mega cool. Also weißt, ich schaue jetzt auch die Sachen gerne. Es ist wirklich... Zum Glück gibt es die Aufnahmen. Und ja, dann macht es auch Spass, die Sachen irgendwie ein bisschen zu posten.
So ein bisschen Content-Material,
genau.
Wo man ein bisschen dazugehört hat.
Aber ja, eben selber Content zu machen, hey, ich vergesse es die ganze Zeit. Oder irgendwie habe ich anders. Ich meine, auf dieser Tour, ich mache alles selber. Gell? Ich mache das ganze Tourmanagement und ich habe das Booking selber gemacht. Das heisst, ich bin überall die Ansprechperson für alle Teilnehmende.
Und dann am Abend noch auf die Bühne gehen als...
Genau, und nach der Bühne noch den Merch. Und wir haben jetzt nicht irgendwie noch jemanden, der uns alles abräumt oder einlädt oder so. Das machen wir alles zusammen. Und das ist viel.
Das glaube ich.
Und eben, mit dem noch Social Media müssen zu bedienen, das ist noch schwierig.
Aber funktioniert, weil es so eine Herzensangelegenheit ist.
Ja.
Mhm.
Ja.
So schön. Du hast mit so vielen Grössen zusammenarbeiten. Also, war dann doch so bist auf Tournee gewesen, mit Stefan Eicher, mit der Yellow hast du zusammen geschafft. Bei den Bad & Ochsner, das legendäre MTV Unplugged-Konzert. Das ist ja, wow, das ist ja grossartig.
Das ist mega schön gewesen.
Das ist ja unglaublich. Wie ist zum Beispiel ein Boris Blank auf die Idee gekommen, Heidi Happy anzuhören für ihre Songs?
Der hat mich am Radio gehört. Damals war glaube ich, noch die RS3 gewesen. Ist irgendein Lied von mir gekommen. Und dann hat er mir eine E-Mail geschickt, ob ich Lust hätte, mit ihnen einen Song zu machen.
Ach.
Und ich habe dort, ehrlich gesagt, ich habe noch gar nicht genau gewusst. Also ich habe schon gehört von Yellow, aber habe es nicht näher gekannt und musste zuerst mal hören, was das überhaupt ist. Ja.
Wer sind sie?
Zum Glück hat er nicht
angerufen. Macht er also nicht alles?
Zum Glück hat er nicht angerufen, sonst hätte ich vielleicht Nein gesagt. Yellow, nein, kenne ich nicht. Und das war nachher extrem prägend gewesen. Also das... habe ich so fest gespürt, also einerseits eben als Karriereschub, weil es überall noch plötzlich meinen Namen gekannt haben. Also wir haben noch zum Beispiel wir können eine Russland-Tour machen und die haben das gross angekündigt, das Sängerin von Yellow. Und das ist dann wie viel ein Begriff gewesen. Also es hat wirklich dort nachher Leute gegeben an diesen Shows. Und für mich irgendwie persönlich ist es so schön gewesen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. ich weiss noch, wie ich das erste Mal zum Boris ins Studio bin und er Songs abgespielt hat und er hat es wirklich immer das Füdli gelüpft vom Hocker. Er hat es so schön gefunden. Von den eigenen Songs, oder? Und ich habe das ist mir irgendwie so geblieben. Ich habe das so schön gefunden, wie jemand so Freude kann haben an der eigenen Musik irgendwie. Und das habe ich wie probiert mitzunehmen.
Wow.
Ja.
Wow. Und er ist ja ein Ästhet.
Ja, es oder? Ist
also
krass.
Die Produktionen, die klingen, also mal abgesehen von der Komposition und allem.
Ja.
Aber die klingen ja. Das sind ja Perlen.
Ja,
das
ja, sind ja, genau. Perlen. Und ich habe meine Sachen, habe ich wie immer so eine Variante geschickt, von wie ich es mir oder was ich für Ideen hatte. Und dann bin ich es aber zu ihm aufnehmen. Und dann hat er wie mit das nochmal gestaltet. Oder? Und das war eigentlich ja, ist mega schöne Zusammenarbeit.
Das Erlebnis auch.
Ja, ja.
Und da gibt es auch richtig fette Videoclips dazu.
Habe ja, ich genau. Das ist auch nochmal ein Erlebnis. Gewesen.
Und ich meine, wenn man da schaut, Shirley Bassey, das ist ja schon
ja, ist
eine
mega
grosse
schön, ja.
Ehre, oder, dass
ja,
man da darf.
Mega.
Wow. Das sind ja dann nicht deine Songs. Das sind ja Songs, die schon gegeben sind. Bei den Yellow.
Ja, also ich habe dort immer für meinen Gesang habe ich Prozent bekommen, weil ich habe dort selber textet und die Gesangsmelodie habe ich selber gemacht.
Ah, okay.
Ja, also ist auch finanziell ist für mich natürlich auch mega wichtig.
Ja, klar, natürlich.
Ja.
Ah, spannend. Meine Frage wäre jetzt dort rausgelaufen, wenn du Songs musst singen, wo man per se deine Interpretation
ja,
und deine Stimme möchte haben.
Das gibt es im Fall fast nie.
Mhm.
Also es gibt jetzt, ich bin kürzlich irgendwo Backing Vocals oder so eine zweite Stimme singen, wo wie der Sänger hat, die schon eingesungen hatte und ich habe sie eigentlich einfach ersetzt.
Mhm.
Aber das gibt es wirklich praktisch nie. Meistens, auch wenn ich irgendwie eine zweite Stimme mache oder so, dann mache ich die eigene zweite Stimme. Oder ja, jetzt eben bei, auch jetzt da die Collab auf dem Album mit dem Boris ist auch, hat er mir einfach das Instrumental gegeben und habe ich den ganzen Gesangsteil darüber gemacht.
Das ist ja so cool.
Mega. Mega.
Auch das Vertrauen vom Herrn Blank.
Ja,
dir
voll.
Gegenüber, weißt, irgendwie,
voll.
Schau, mach mal.
Ja.
Aber die Schulter ist schon ein bisschen so ein bisschen, oder?
Ja, es ging noch viel weiter. Ich weiß nicht, wie die Geschichte
erzählen. Du darfst.
Also, du darfst. Nein, es hat wie noch einen weiteren Song daraus gegeben. Jetzt nachdem hat wieder Boris gefragt, ob ich noch einen zweiten würde machen fürs Album mit ihnen. Und dann hat er mir den geschickt und dann habe ich gefragt, hey, ob es möglich wäre, wie noch einen Akkord zusätzlichen reinzutun. Also weißt, wie irgendwo noch einen Wechsel reinzumachen. Und ich habe so gemerkt, als ich das gesagt habe, dass ich wahrscheinlich die Einzige auf der ganzen Welt von mir erlaubt, ihm so etwas zu zeigen.
Ein grosser Meister. Noch einen Akkord unter zu jubeln. Und jetzt sind wir natürlich gespannt.
Und er hat es gemacht.
Er hat es gemacht.
Er hat es gemacht und wir haben wirklich nachher hin und her telefoniert. Und also ich hatte, glaube genau, ich hatte wie mit Pitching habe ich da irgendwie das so ein bisschen angetönt, wie ich es meine.
Mhm.
Und er hat aber nachher wirklich seine Files das alles müssen ändern.
Wow.
Und es ist eine rechte Sache geworden und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat.
Ja, schöne Geschichte. Der Boris Blank muss ein Akkordli ändern wegen der Heidi Happy. Auf Wunsch. Ja, eine mega schöne Geschichte. Mega schön. Yellow, das war eine grosse Nummer, der Stefan Eicher.
Mhm.
Und dann die Zusammenarbeit mit dem Bühne Huber, wo auch der Opener von dem wunderbaren Album, wo man ganz gern nochmal.
Danke.
Wie kann man so ein tolles Album ist, man sie eigentlich da so ein bisschen
anstellen. Ja, das geht ja mit diesen LPs.
So, da sieht man das nämlich, schöne Teile. Der Opener, einfach du und ich. Extrem berührende Nummer.
Danke.
Strandli, aber subito ist das Strandli, ist das Strandli für euch gekommen. Ist die Zusammenarbeit mit dem Bühne, was war zuerst? War das zuerst eine Freundschaft zwischen euch? Und dann hat es die musikalische Geschichte gegeben. Oder haben die zusammen geschafft und dann ist eine Freundschaft entstanden?
Das ist eine gute Frage. Es ist, zuerst haben wir uns musikalisch getroffen. Und lustigerweise hat die Bühne erzählt alle die Geschichte, dass er einen Gehörsturz hatte. Und dann als erste Musik, die er wieder hat hören konnte, hat er ein Album von mir gehört, das ihm wie gut da hat. Und alles andere ist ihm wie zu aggressiv oder irgendwie hat er wie nicht vertreibt. Ja, mega schön. Oh. Und das ist so wie auf dem baut eigentlich unsere Freundschaft auf. Und dann hat er mich mal angefragt, eben für das bei dem MTV Unplugged mitsingen. Und dort habe ich so ein bisschen reingesehen in die Patente Ochsner und auch gesehen, wie er zum Teil, also zum Beispiel Durst und Hunger, ist er gekommen und hat den Song ganz allein auf dem Klavier gespielt, wie er ihn geschrieben hat und dazu gesungen. Und das war einfach so eindrücklich, so berührend. Und ich hatte wie in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, oh wow, ich würde mega gerne mal mit ihm zusammen einen Song schreiben. Irgendwie, weil es, also ja, es ist einfach, es ist etwas ganz Besonderes gewesen irgendwie. Und das Zweite war mit der ganzen Patente Ochsner Band, wie das Menschliche dort so wichtig ist. Das habe ich
nicht gesehen. Family.
Hey, extrem. Und es ist irgendwie, eben, es ist niemand dabei, der irgendwie, es muss menschlich, in erster Linie muss es menschlich passen und dann passt es wie auch musikalisch. Mhm. Und das habe ich mir jetzt wirklich für das Album auch ganz fest, habe ich die Leute extrem nach dem Menschlichen ausgesucht. Also das ist mir gleich wichtig gewesen wie das Musikalische. Mhm. Und das hat sich ausgezahlt. Also das ist nachher so schön, eben mit diesen Leuten zusammen zu arbeiten. Das ist ja so wichtig, dass das eben schöne Zusammenarbeiten sind. Da habe ich bei dem 20-Jährigen habe ich eigentlich sehr gleich gewusst, dass ich mit ihm unbedingt anfragen will. Und ich habe schon länger eine Idee für einen Song habe ich mit mir herumgetragen. Ich habe irgendwie, das ist mir immer nachher gelaufen. Sowieso etwas, wo ich wie gewusst habe, das ist ein Duett zwischen Bühne und mir. Mhm. Und habe wie eigentlich das ein bisschen als Ausrede gebraucht, um ihn anzufragen.
Und er ist, warte, lass mich raten, sofort dabei gewesen.
Ja.
Hey, das sind ja so tolle Geschichten und so viel. Ja, das wünscht sich ja jeder Musiker oder Musikschaffende, dass er kann zurückschauen kann und von so tollen Begegnungen kann erzählen kann.
Ja.
Hat es trotzdem mal Momente gegeben, wo du gefunden hast, hey, das mit dieser Musik, ich mag nicht mehr?
Nicht jetzt mit der Musik, aber das Projekt hat schon sehr, sehr viel Energie gebraucht. Eben vor allem, ich habe nachher wie gemerkt, hey, durch das es finanziell wie gefehlt hat, ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, ich muss wie Promo muss ich auch selber machen, weil ich kann nicht, ich habe keine 5'000 Stutz zu irgendeiner Promo-Agentur geben. Mhm. Und dann ist es einfach zeitlich, bin ich einfach Tag und Nacht am Arbeiten gewesen. Also ich bin wirklich immer früh auf und habe irgendwie, bevor die Kinder in die Schule sind, daran gearbeitet, währenddem die Kinder in der Schule waren, nachher nochmal irgendwie am Abend. Und das ist für die Familie ist einfach auch das eine riesige Belastung gewesen. Also vor allem für meinen Partner, der hat irgendwann gefunden, hey, jetzt ist im Fall gut. Mhm. Weil es hat wirklich so die Zeit mit ihm hat einfach die hat wie gefehlt am Schluss. Mhm. Oder?
Mhm. Eben wie du sagst, du hast Family.
Ja.
Das ist ja auch noch schwierig, das alles unter, jetzt mal abgesehen von dieser Produktion, ja, als Künstlerin, das alles unter einen Hut zu kriegen. Stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor. Gut, dein Partner, der Kigo, ist selber Künstler,
genau,
muss man sagen.
Er versteht es.
Er versteht es, Gott sei Dank. Aber das ist ja noch schwierig. Oder?
Ein schönes Erlebnis war jetzt, dass wir, also der Kigo macht auch Licht jetzt bei diesen Shows.
Und was für Licht?
Ja.
Zweimal jetzt Shows gesehen, wo er Licht gemacht hat. Ja. Und das ist eins.
Ja, ja, es ist mega
und,
besonders.
Und das Licht,
ja.
das ist
ja, das ist
Hammer,
mega cool.
Hammer. Kigo, Hammer.
Absolut. Und wir haben jetzt für drei Shows haben wir Kinder mitgenommen. Und da sind sie wirklich so Interviews gemacht, weißt du, mit den Gästen und so. Das sind voll so ein Teil gewesen.
Cool.
Und das war jetzt mega schön gewesen. Auch dass sie mal gesehen haben, hey, warum das ich so hergeschafft habe. Was jetzt.
Das ist noch wichtig.
Ja, mega wichtig.
Um das auch verstehen
können. Genau, und es war wie auch so ein bisschen ein Mitfeiern fast gewesen, oder?
So cool.
Ja.
In dieser ganzen Karrierezeit von der Heidi Happy, hat es Entscheidungen, die du in deiner Karriere gefällt hast, oder heute würdest anders fehlen, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust?
Nein, es ist noch lustig. Ab Heidi Happy habe ich wirklich sehr stark auf mich gelost und das gemacht, was ich gebraucht habe oder was mir gut getan hat. Du hast vorhin gefragt, ob es mal Zeit gegeben hat, wo ich fast aufgehört hätte. Mhm. Oder? Und es hat nach der Geburt der Kinder habe ich wie so gemerkt, ich bin so in ein kreatives Loch hingefallen. Und dort ist nachher zum Beispiel das Weihnachtsalbum entstanden, wo eben Covers sind, mehrheitlich. Und dort habe ich schon eine Zeit lang habe ich wie gedacht, weißt du, vielleicht lohne ich es einfach sein mit der Bühne. Ich mache noch weiter Filmmusik, aber ich brauche das wie nicht mehr so mich irgendwie in den Vordergrund stellen. Und es hat sicher noch zu tun gehabt, so mit, nach der Geburt ist halt irgendwie, der Körper ist irgendwie, also ist eine schwierige Phase. Und ich habe so richtig, ich habe mega Respekt gehabt, jetzt irgendwie wieder mich zu präsentieren. Ich habe sowieso das Gefühl gehabt, hey, ich mag gar nicht, oder ich fühle mich gar, also ich bin gar nicht in einem Körper, den ich auf eine Bühne stellen will. Und dann hat sich's wieder gelegt. Also es hat ein paar Jahre gebraucht. Und dann hat es mir auch geholfen, dass ich zum Ephrem irgendwie wieder Songs zusammenschreiben konnte. Ich habe dann wie gemerkt, es braucht einen Ortswechsel, es braucht irgendwie auch so ein bisschen Inputs von aussen. Ich schaffe es nicht daheim.
Hast du einen kleinen Kick gebraucht?
Ja, genau. Mhm. Mhm. Und ich habe eben sehr lange immer versucht, alles selber zu machen irgendwie. Und das hat, in dieser Phase ist das nicht mehr gegangen. Es hat irgendwie, ich musste ein bisschen ausbrechen. Und als ich das aber gemacht habe, habe ich sehr schnell gemerkt, hey, es ist, ich habe noch Ideen. Also es sprudelt eigentlich, sobald ich die Türen aufmache. Aber ich musste wirklich die Türen und die Fenster aufmachen.
Gott sei Dank hast du die Türen und die Fenster aufgemacht.
Das war übrigens auch wieder im Krieg zu verdanken. Er hat mich rausgejagt.
Ist also wahr?
Er hat nicht aus dem Haus rausgejagt, aber hat wirklich so gefunden, hey, jetzt mach mal etwas. Du kannst irgendwie nicht Trübsal blasen. Es geht wie nicht. Du musst irgendwie einen Output haben. Und hat mich wirklich motiviert, zum Ephrem zu gehen. Irgendwie.
Super.
Ja.
Krigl, danke.
Ja. Und gesagt, er schaue. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich müsse irgendwie daheim alles regeln und so zu den Kindern schauen. Und er hat wirklich so gesagt, hey, er könne schauen. Man müsste doch nicht immer alles selber machen. Irgendwie.
Wow.
Ja.
Super geil.
Gell?
Super geil. Der Kigo war ja, glaube ich, einfach dein Lichttechniker gewesen, gell? Und dann haben ihr euch dort kennengelernt.
Ja, genau, in einer Venue zu Murten hat er das Licht gemacht, weil er bei dieser Venue das Licht gemacht hat.
Hast du dich zuerst in seine Lichtstimmungen verliebt oder zuerst in ihn?
Er ist mich vor der Show gefragt, ob ich irgendwelche Wünsche habe oder Farben, die ich nicht gerne habe. Und das ist mir schon, das hat noch nie jemand gemacht. Das habe ich mega schön gefunden.
So hätte er dich abholen können.
Ja, ja.
So schön. Wenn du frei könntest wählen, jetzt mal ohne Budget. Gibt es irgendetwas, wo du denkst, das wäre schon auf meiner Bucketlist, jetzt auf musikalischer Ebene, was ich eigentlich gerne mal machen würde?
Opera Paris spielen.
Oh!
Ja. Bucketlist. Es muss nicht allein sein, es kann auch irgendwie als Teil von irgendetwas anderem. Aber so, das ist mit dem Stefan Eicher ist das auf dem Programm gestanden und dann ist Corona gekommen.
Oh nein!
Und wir haben eigentlich schon die ganze Show vorbereitet gehabt und dann ist es wirklich gecancelt worden. Und das ist so etwas, wo mich mega drauf gefreut hat und wo ich so schade finde.
Das seit Jahren ist das ein Traum von dir mal.
Ja, das ist einfach das ist so absurd, wenn du dir das so vorgestellt hast und es dann nicht stattfindet. Ja.
So gemein,
aber
das ist scheiß
Corona.
Ich glaube,
das ist ein realistischer Traum.
Absolut, ich finde auch. Also wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut und dann noch mit dem tollen Album und mit den Fensterli und Türen, die offen sind, warum nicht?
Gell.
Und der Herr Eicher ist ja da. Also warum nicht? Gibt es auch noch Künstler, die du findest, mit denen würde ich jetzt auch noch gerne zusammenarbeiten, wo es bis jetzt noch nicht geklappt hat?
Ich hatte einen Traum, dass ich irgendwo in den kanadischen Wäldern, so in der Nacht mit so mega schönen Lichtern, mit dem Chili Gonzales und dem Feist jammet habe. Und lustigerweise hat Patrick Watson hat irgendein Festival und ich habe Bilder gesehen von dem Festival, irgendwie Jahre später, nach dem Traum, den ich aber nie vergessen habe. Und dort sieht es genau so aus. Und darum, vielleicht ist das auch irgendwie, das ist einfach, ich habe das schon mal gesehen und es wird noch passieren.
Ich sehe dich aber sowas von zwischen diesen zwei.
Das war mega cool. Das ist, also es hat mir schon, der Traum hat mir schon recht viel gegeben.
Träume sind da, dass man sich umsetzen kann.
Ja.
Gell? Zukunft von der Heidi Happy. Auf was dürfen wir uns freuen? Jetzt bist du ja unterwegs, nehme ich an.
Genau, ich bin jetzt mit dem Album unterwegs und habe auch noch parallel Solo-Shows. Und dann kommen dann irgendwann die Filme raus, wo ich Filmmusik mache. Ich bin jetzt, glaube ich, wirklich, ich versuche, den Moment zu geniessen. Und jetzt habe ich so gross geträumt und irgendwie mir die Träume verwirklicht, dass ich jetzt schnell wirklich bin, jetzt in dem Moment, wo ich darf die Früchte ernten und geniessen. Und ich glaube, die, was dann nachher noch passiert, das ist wieder offen.
Und jetzt einfach zuerst mal ein bisschen
durchschnüffeln. Genau,
und
jetzt die ist Öpfeli gar noch abnehmen. Kein Raum für neue Träume.
Ja. Die Tourdaten findet man auf heidihappy.ch.
Also wir spielen am 15. Oktober in der Heiteren Fahne zu Bern.
Heiteren Fahne?
Ja, kennst du nicht?
Mega Nein, den schön. Kenne ich jetzt nicht, die Location.
Ist ganz
aber
schöne,
den Namen finde ich grossartig.
Ja, es ist eine mega Heiteren schöne Fahne. Venue, so richtig, wo man reinkommt und es ist einem gerade wohl. Und es hat auch ganz viele liebe Leute dort.
Sehr schön.
Und dann spielen wir am 16. Oktober die Wintertour im Casino Theater.
Ich habe noch eine Abschlussfrage. Glückskeks. Mhm. Die kennst
du? Ja, die in diesen Zedeln drin.
Die Zedeln und die Kekse, die steinhart sind und eigentlich nicht wahnsinnig lecker. Aber trotzdem, wenn du so ein Glückskeks wärst, was würde auf dem Zedeln draufstehen?
Ich glaube, wenn man so in dieser Situation ist, wo man einen Traum hat und man hat irgendwie das Gefühl, man kommt nicht wirklich weiter, dass man traut, grösser zu träumen, weil dann hat man viel mehr Möglichkeiten. Irgendwie träume gross und deine Möglichkeiten werden grösser.
Ein grosser Satz auf einem kleinen Zettel.
Aus einem kleinen Hirn, ganz grossen Satz.
Das hast jetzt du gesagt. Es gibt Songs, die lassen einen nicht mehr los. Und ich weiss noch genau, ich bin... Ich glaube, vor zwei Jahren war das gewesen, auf Rhodos, die Ferien gewesen, am Strand gelegen. Und an dein Album gelost. Und dann ist der Song «Nicht für ewig» gekommen. Und der hat mich nicht mehr losgelassen.
Ach, so schön.
Und zwar «Für ewig».
Sorry.
Der ist einfach geblieben. Und ich habe dir den Glauben sogar vom Strand geschrieben, hey, wer hat den Bass gespielt? Wer hat die Basslinie gespielt, die von Moll auf Tour geht? Und einfach mir, was passiert da? Einfach grosses Kino. Mhm. Und es ist so schön, darf ich mit dir den Song noch spielen.
Danke, dass du bereit bist zu dem.
Hallo, bereit?
Ich bin mega gespannt.
Ich bin mega nervös.
Jetzt spürst du mal, wie streng das ich bin.
Priska, danke tausend, dass du dir die Zeit genommen
danke
hast.
Danke dir
und dass du vorbeigekommen bist. Für mich wirklich eine riesen Ehre und ich schätze deine Arbeit. Das Wunderbare, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Zieht euch das rein. Gehen es kaufen. Nicht
merci
nur streamen, gehen Sie kaufen, weil es sind wirklich Perlen an Perlen an Perlen an Perlen. Und es lohnt sich definitiv. Vielen Dank, Priska.
Danke, merci dir.
Das war also der Podcast Nummer 5 vom Soundcheck-Tag mit der Priska Zempte, Heidi Happy. Ein wunderbarer Podcast, ein wunderbarer Gast. Ihr könnt den Podcast, da würdet mir eine riesen Freude machen, abonnieren auf YouTube, auf Abonnieren klicken, auf Spotify zum Beispiel, folgen und das Glöckli anwählen, dann sind ihr immer auf dem neuesten Stand und werdet informiert, wenn die neueste Folge kommt. Die kommt nämlich alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge. Alle Infos, die wir besprochen haben und Themen, findet ihr auf den Shownotes. Wir sehen uns in zwei Wochen, hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank, habt euch so, habt ein schönes Leben. Ciao zusammen. Danke, Priska.
Danke dir.
Gang mir heut nicht zwicken suchen. Ich bin gern ein bisschen allein. Bei den grossen Hängebuchen unter ihrem kühlen Kleid. Ganz allein, wie sie wieder bei der Sie ist nicht für ewig. Tanz allein, bis ich wieder bei dir bin. Tanz allein, sie ist nicht für ewig. Bleibe gern ein bisschen im Schatten. In meiner Welt Sorgen fahrten. Ich spüre gleich, ist es vorbei. Ich muss nur noch kurz sein. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ganz allein. Bis ich wieder bei dir bin. Ganz allein, es ist nicht für ewig. Ganz allein, bis ich wieder bei dir bin. Ganz allein, es ist nicht für ewig. Ganz allein. Nicht für ewig. Ganz allein. Es ist nicht für ewig. Ganz allein. Es ist nicht für ewig. Ganz allein. Es ist nicht für ewig.